Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Malta lässt anlegen und Europa hilft mit. Nach tagelangem Warten im Mittelmeer, da darf nun endlich das Rettungsschiff Aquarius auf Malta anlegen. Die 141 Menschen an Bord, die sollen anschließend auf mehrere Länder verteilt werden. Es gibt da also eine europäische Lösung. Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Portugal und Spanien helfen damit. Wir schauen heute ein bisschen genauer hin. Wir klären nämlich heute, warum die Aquarius eigentlich unter der Flagge von Gibraltar ausläuft und nicht unter der deutschen. Caro Bredendieck aus unserem Team sagt, das ist ganz normal in der Schiffsfahrt.
Du kannst dir als Reederei aussuchen, unter welcher Flagge du fahren willst. Du meldest dich beim entsprechenden Land an und dann gelten für dein Schiff auch die Gesetze dieses Landes.
Was bedeutet also ein Flaggenwechsel und warum läuft die Aquarius unter der Flagge von Gibraltar aus? Außerdem bekommt ihr ein Update zum Unglück in der italienischen Hafenstadt Genua. Dort ist heute Mittag eine Brücke eingestürzt. Sie war viel befahren, es hat stark geregnet. Wir schauen uns das Ausmaß und die Ursache genauer an. Und wir sprechen über Syrien heute, denn Bashar al-Assad, der proklamiert für sich, das Land wieder komplett in seiner Hand zu haben. Ist das denn wirklich so? Und wie sollte man dann mit Assad umgehen? Das fragen wir die Journalistin Christine Hellberg, die immer wieder über und aus Syrien berichtet.
Da der Wiederaufbau eben unter Assad vor allem dazu dient, die eigenen Anhänger zu belohnen, also eben Geschäftsleute, die Assad treu waren in den letzten Jahren, und die Gegner zu bestrafen, indem man sie zum Beispiel auch enteignet, sollte sich die EU nicht daran beteiligen.
Das alles und mehr bekommt ihr jetzt in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
In Genua, in der Hafenstadt in Italien, da ist heute eine Autobahnbrücke eingestürzt. Vielleicht habt ihr auch schon das ein oder andere Bild gesehen. Es fehlt ein ziemlich großer Teil von dieser Brücke. Das alles ist passiert unter Regenfällen. Wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen an dieser Stelle mit Anne Tepper aus unserer Nachrichtenredaktion. Anne, was ist da genau heute Mittag passiert?
Ja, da ist eben ein Teil dieser Autobahnbrücke eingestürzt auf einer Länge von 80 bis 200 Metern. Da gibt es unterschiedliche Angaben. Und wer in der Nähe war, der hat erstmal einen ziemlichen Krach gehört, so wie dieser Augenzeuge.
Ich war nur 200 Meter entfernt und habe ein lautes Geräusch gehört, bin hergekommen, um zu schauen, was los war. Es war alles eingestürzt. Wir sind nach unten gelaufen, um den Leuten zu helfen, um die Trümmer wegzuräumen.
Ja, mit der Brücke sind Autos und Lastwagen runtergestürzt, ungefähr 40 Meter in die Tiefe. Unten, da ist so ein Industrie- und Gewerbegebiet, da sind Bahngleise, ein Fluss, und in diesem Gebiet, da suchen jetzt auch immer noch Rettungskräfte nach Opfern und die versuchen mittlerweile auch mit schwerem Gerät die Trümmer hochzuheben, um dann eben diese eingequetschten Autos und LKWs zu bergen.
Was weiß man Stand jetzt über das Ausmaß dieser Katastrophe?
Also die Zahlen, wie viele Menschen dabei ums Leben gekommen sind, die sind unterschiedlich. Der Bürgermeister von Genua spricht von mindestens 25 Toten, der italienische Innenminister Matteo Salvini von 30, und auch bei den Verletzten gibt es unterschiedliche Angaben zwischen 11 und 13 Personen. Und auch wie viele Autos da jetzt runtergestürzt sind, genau das weiß noch keiner. Der Zivilschutz in Italien spricht von 30 bis 35 Autos, drei LKWs. Man muss sich vorstellen, das ist eine vierspurige Autobahnbrücke und die ist wohl immer sehr viel befahren, eben auch heute Mittag. Die Brücke, die gehört zur A10, das ist die Autobahn, die Genua und den Hafen mit Südfrankreich verbindet. Das heißt, viel Güterverkehr, Stadtverkehr, aber jetzt eben auch Urlauber, die da langfahren. Ein Gutes in diesem Industriegebiet, wo die Brücke draufgestürzt ist, da haben heute kaum Leute gearbeitet, wo morgen in Italien Feiertag ist.
Gibt es denn schon Hinweise darauf, warum diese Brücke eingestürzt ist?
Nein, nicht direkt. Die Betreibergesellschaft sagt, es ist noch zu früh, um das rauszufinden. Die sagt, erstmal müsse es einen gesicherten Zugang geben, überhaupt zur Unglücksstelle. Aber es gibt natürlich schon Vermutungen. Also zum Beispiel wird berichtet, dass die Brücke eben marode gewesen sein könnte. Der Betreiber hat dem Verkehrsministerium auf Anfrage gesagt, dass alle Instandhaltungsmaßnahmen gemacht wurden und dass man gar keinen Anhaltspunkt dafür hatte, dass diese Brücke einstürzen könnte. Italienische Medien berichten dagegen, dass an der Brücke Bauarbeiten im Gange waren. Ist nicht bestätigt. Dann gibt es noch einen Hinweis, als die Brücke einstürzte. Du hast es ja eben schon gesagt, da hat es eben heftig geregnet in Genua. Also es wäre auch denkbar, dass der Untergrund durch den Regen weggespült wurde und dass sie deswegen eingestürzt ist. Woran es jetzt gelegen hat, das überprüft natürlich auch die italienische Staatsanwaltschaft.
In Genua, Norditalien, ist heute Mittag eine Autobahnbrücke eingestürzt. Noch weiß man eben nicht so viel über die Ursache. Informationen waren das von Anne Tepper aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kommen wir zu einer Geschichte, die wir in den letzten Wochen immer häufiger gehört haben. Ein Rettungsschiff ist auf dem Mittelmeer unterwegs mit Flüchtlingen an Bord und kein Land lässt es anlegen. Das ging dem Schiff Aquarius so. Die Aquarius lag zwischen Malta und Italien. Das Schiff gehört eigentlich einer deutschen Reederei, fährt aber unter der Flagge von Gibraltar. Und das gehört ja wiederum zu Großbritannien. Also ziemlich vertrackt die Kiste da. Jetzt gibt es zum Glück eine Lösung für die Aquarius. Es darf auf Malta anlegen und die 141 Flüchtlinge, die werden auf mehrere Länder verteilt. Europäische Lösung. Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Portugal und Spanien nehmen die Flüchtlinge auf. Wir haben uns gefragt, wieso bitteschön fährt die Aquarius ein deutsches Schiff unter der Flagge von Gibraltar? Caro Brendig aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut für uns. Erzähl mal, wie geht es?
Wenn du als Mensch die Nationalität wechseln willst oder du als Firmenchef deine Fabrik ins Ausland verlegen willst, dann ist das ja sehr aufwendig und du kannst es auch nicht ständig hin und her wechseln, wie es dir gerade passt. Bei der Schifffahrt allerdings ist das anders. Da ist das ganz normal. Du kannst dir als Reederei aussuchen, unter welcher Flagge du fahren willst. Du meldest dich beim entsprechenden Land an und dann gelten für dein Schiff auch die Gesetze dieses Landes. Und tatsächlich fahren nur noch so um die 300 Schiffe der deutschen Handelsflotte auch tatsächlich unter deutsche Flagge. Die anderen sind, so nennt man das, ausgeflaggt. Klaus-Harald Holocher von der Jadehochschule in Elsfleth, der ist Experte für Seefahrt und er sagt, das gilt für Handelsschiffe genauso wie für Rettungsschiffe, für Öltanker oder für Touridampfer.
Kreuzfahrtschiffe, da denkt man, die Kreuzfahrer, die wollen da unter der deutschen Flagge fahren. Kreuzfahrtschiffe unter deutscher Flagge gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Da würde möglicherweise die Befürchtung bestehen, dass die Catering-Crew nach deutschem Mindesttarif bezahlt werden muss. Das ist zu teuer.
Also selbst die MS Deutschland, also das deutsche Kreuzfahrtschiff schlechthin, selbst die fährt nicht mehr unter deutscher Flagge, sondern unter der der Bahamas.
Der Seefahrtexperte Klaus Holocher, den wir da gerade gehört haben, der deutet das ja so gerade so ein bisschen an, wenn ich es richtig verstehe, dass es vor allem finanzielle Gründe sind, oder? Dass das Schiff nicht mehr unter deutscher Flagge fährt?
Ja, genau. Also wenn du unter einer anderen Flagge fährst, dann musst du deine Crew nicht nach deutschen Mindestlöhnen bezahlen zum Beispiel oder dich an Sozialabgaben halten. Teilweise musst du auch weniger Steuern bezahlen und es gibt oft weniger Vorschriften, an die du dich halten musst. Und außerdem ist dieses Ausflaggen ein Geschäftsmodell. Bestimmte Länder wie zum Beispiel Luxemburg oder Panama zum Beispiel, die haben traditionell gar nicht so viel am Hut mit Schifffahrt, aber die sehen das als Einnahmequelle und locken die Reeder deshalb mit Serviceangeboten.
Wenn man da zum Beispiel für einen Besatzungswechsel dann Visum braucht oder sowas, dann springen die auch rund um die Uhr. In den klassischen seefahrttreibenden Nationen, wie eben auch Deutschland, sieht man die Flagge mehr als behördliche Kontrolle, ob auch alle Vorschriften auf dem Schiff eingehalten werden. Und dass so eine Behörde eben Sonntagnachmittag um 16 Uhr irgendwas erledigt, ist eher unüblich.
Deshalb nennt man Flaggen von Staaten wie eben Panama oder Gibraltar auch Billigflaggen oder Flags of Convenience, also Bequemlichkeitsflaggen, weil die da eben sehr kundenorientiert sind.
Übernimmt Deutschland denn eigentlich da gar nichts, um Schiffe in Schwarz-Rot-Gold zu halten?
Doch schon. Also es wurden schon Steuererleichterungen beschlossen und manche Regeln für die Besatzung wurden gelockert. Und die Bundesregierung weist auch immer wieder darauf hin, dass die deutsche Flagge ja für Seriosität und Qualität steht und man damit in den Häfen gute Karten hat. Ja, aber so richtig viele Reeder überzeugt das anscheinend jetzt
okay,
nicht.
Okay, aber besonders dolle ist es ja für Deutschland jetzt nicht, wenn viele deutsche Schiffe dann nicht mehr unter deutscher Flagge fahren, oder?
Nee, also erstens entgehen dem Staat natürlich Steuernahmen, aber zweitens verliert Deutschland so auch an Einfluss, was die internationale Schifffahrt angeht. Es gibt ja so weltweite Regeln für Schiffe, zum Beispiel zum Arbeitsschutz oder zu Umweltstandards. Die werden von einer UNO-Organisation festgelegt. Und da hat tatsächlich das Land mit der dicksten Flotte eben auch die lauteste Stimme. Das heißt, je weniger Schiffe unter deutscher Flagge fahren, desto weniger Mitspracherecht hat Deutschland da.
Also unter falscher Flagge fahren, das klingt in erster Linie nach Verschleierung, nach Geheimhaltung. Da hat es irgendwas Verruchtes an sich, ist in der Schiffsfahrt, und das können wir festhalten, aber sehr verbreitet und ganz alltäglich, hat zumindest Caro Brendig für uns rausgefunden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen über Syrien. 20.000 bis 30.000, so viele IS-Extremisten soll es momentan in Syrien und dem Irak noch geben. Das steht momentan in einem aktuellen UN-Report. Die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat, sie wurde militärisch geschlagen und Bashar al-Assad hat die Kontrolle in dem Land übernommen. Das proklamiert er zumindest für sich. Ein Plan für Syrien, der wird schon lange gesucht und jetzt kommt man unweigerlich an den Punkt, an dem man sich fragen kann, ist eigentlich der alte Machthaber auch jetzt wieder der neue in Syrien? Und wie geht man bitteschön international mit Assad um? Darüber spreche ich jetzt mit Christine Hellberg, Journalistin, Syrien-Expertin, hat lange Jahre selbst über Syrien berichtet und nächste Woche erscheint ihr Buch Der Syrienkrieg, Lösung eines Weltkonflikts. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Bashar al-Assad sagt also, seine Regierung hätte Syrien wieder so gut wie unter Kontrolle. Schätzen Sie das auch so ein?
Ja, ich denke, Präsident Assad hat diesen Krieg militärisch gewonnen. Das können wir sagen. Die letzte Schlacht um Idlib, diese Provinz im Nordwesten des Landes, die hat ja gerade begonnen. Diese Provinz wird vor allem kontrolliert von einem dschihadistischen Rebellenbündnis. Aber dort haben sich eben alle Assad-Gegner auch hingeflohen in den vergangenen Jahren. Da sind also auch viele Aktivisten und andere Rebellengruppen, die nun dort ausharren und von diesen Bombenangriffen bedroht werden. Und wir haben noch ein Drittel des Landes, das kurdisch autonom regiert wird. Und dort gibt es nun Versuche zwischen der kurdischen Partei der Demokratischen Union und dem Assad-Regime da irgendwie einen Kompromiss zu finden. Aber Syrien, das ist richtig, befindet sich fast wieder unter Kontrolle des Regimes und das ist aber leider eben nicht unbedingt ein Zeichen von Frieden.
In Ihrem Buch schreiben Sie, der Krieg ist noch nicht vorbei, er tritt nur in eine neue Phase. Wie sieht die Ihrer Meinung nach aus?
Nun, diese Kampfhandlungen hören eben erstmal auf. Es fallen keine Bomben mehr. Oberflächlich betrachtet, von außen betrachtet, sieht das aus wie Stabilität. Aber die syrische Gesellschaft ist extrem zerrüttet. Die Menschen sind voller Misstrauen, sie sind voller Hass. Es gibt unzählige offene Rechnungen, weil die Leute ja ihre Brüder vermissen, die in irgendwelchen Foltergefängnissen verschwunden sind. Der Vater ist zu Tode gekommen. Das heißt, es gibt einen großen Wunsch, eben auch sich zu rächen. Ich denke, viele Leute werden in den Untergrund gehen. Dieser Konflikt wird weiter schwelen auch und wird sich immer wieder bahnbrechen, auch an der Oberfläche. Und was das Land eigentlich bräuchte, wäre eben eine gesellschaftliche Aussöhnung und eine Wiederaufarbeitung auch der Gewalt der vergangenen Jahre. Und das ist eben mit dem Regime von Präsident Assad nicht vorstellbar.
Jetzt hört man auch wieder, dass die syrische Regierung den Wiederaufbau plant und wünscht sich dafür auch Hilfe aus dem Ausland. Die Sanktionen zum Beispiel seitens der EU sollen aufgehoben werden. Ja, wie soll die EU Ihrer Meinung nach mit Syrien umgehen und darauf reagieren?
Die EU hat ja bislang eine relativ klare Linie, auch die deutsche Bundesregierung, dass man sich so lange nicht am Wiederaufbau in Syrien beteiligt, bis ein glaubwürdiger Übergangsprozess in Gang gekommen ist. Davon kann keine Rede sein. Und da der Wiederaufbau eben unter Assad vor allem dazu dient, die eigenen Anhänger zu belohnen, also eben Geschäftsleute, die Assad treu waren in den letzten Jahren, und die Gegner zu bestrafen, indem man sie zum Beispiel auch enteignet. Es gab ja mehrere Dekrete, die Präsident Assad erlassen hat, die genau das ermöglichen. Dient der Wiederaufbau eben dem Regime vor allem auch dazu, das Land demografisch umzubauen, also eben zu säubern von Gegnern dieses Regimes, von Kritikern, die im Ausland sind, zum Teil, die gar nicht zurückkehren sollen, und stattdessen sich eben zu umgeben und die Leute zu stärken und anzusiedeln, auch gezielt, die Assad treu sind und eben loyal. Das sehen wir schon in Homs, das sehen wir auch in Plänen für Aleppo, wo man eben genau sieht, wer profitiert von diesem Wiederaufbau, wer wird übergangen, wer wird gar nicht gefragt. Und solange das unter solchen Vorzeichen stattfindet, ein Wiederaufbau, sollte sich die EU nicht daran beteiligen. Sie sollte eigentlich viel mehr den Syrern dabei helfen, die Diktatur langfristig zu überwinden. Und das ist die einzige Chance. Wir müssen in Syrien gerade langfristig denken. Wir müssen das Regime zum jetzigen Zeitpunkt ächten, politisch, diplomatisch. Nach 500.000 Toten kann man nun nicht von dem abrücken, was man mal 2012 schon fand, nämlich dass dieser Präsident seine Legitimität verloren hat. Und wir in Deutschland ganz Besonderes oder die Bundesregierung könnte vor allem helfen bei der juristischen Aufarbeitung der Kriegsverbrechen. Das läuft ja schon. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ist dabei, hochrangige Führungspersonen des Assad-Regimes zum Teil anzuklagen. Wir haben einen ersten Haftbefehl, der erlassen wurde gegen den Chef des Luftwaffengeheimdienstes. Also das wäre ein wichtiger Weg, denn ohne Gerechtigkeit, ohne gesellschaftliche Aussöhnung wird eben Frieden nicht möglich sein in Syrien.
Ja, und so einfach klingt es jetzt auch in der Tat nicht. Lassen Sie uns nochmal zurückkommen zu dem aktuellen Report, mit dem wir angefangen haben, der UN-Report zu Syrien. Der spricht ja davon, dass ein Kern des IS in Syrien überdauern wird. Was glauben Sie denn?
Es gibt sowohl in Syrien als auch im Irak immer noch Menschen, die sich radikalisiert haben, die extremistisch denken. Der IS ist geografisch eingehegt, aber er ist ideologisch überhaupt nicht besiegt, weil die ganze Region, und da rede ich nicht nur von Syrien, sondern auch von Ländern wie Ägypten, voller junger Männer sind, die frustriert sind, die keine Perspektive haben, die keine Arbeit finden, die politisch sich nicht beteiligen können, die ausgegrenzt werden durch Diktatoren in der Region. Und das ist der Nährboden, auf dem extremistische Gruppen wie der IS sich bilden und florieren. Und deswegen wird der IS wieder auferstehen, genau wie Al-Qaida wieder auferstanden ist, unter diesem neuen Namen IS. Der IS ist zurückgedrängt, die Leute sind im Untergrund, die ziehen sich zurück. Aber die Ursachen dieser ganzen Radikalisierung sind überhaupt nicht behoben. Diese Perspektivlosigkeit der jungen Leute, 70% der Menschen im Nahen Osten sind unter 35. Und das ist das Potenzial. Und solange wir auch in Europa nicht verstanden haben, dass autoritäre Herrscher, ob in Ägypten, im Irak, in Syrien, wo auch immer, Regierungen, die andere ausschließen und die eben nicht die Leute beteiligen und ihnen kein Leben in Würde zugestehen, solange wir das nicht begreifen, dass man mit solchen autoritären Herrschern keine Stabilität erzeugt, sondern langfristig nur Extremismus, solange werden wir damit leben müssen, mit den Folgen und auch mit einer Wiederauferstehung des IS.
Einschätzung dazu von Christine Hellberg, Journalistin, Syrien-Expertin. Ganz lieben Dank für das Gespräch und schönen Abend.
Ebenso.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Korruption ist gestrichen, einfach gelöscht, gibt's nicht. Derjenige, der den Verein kritisiert, der wird rausgeworfen und wenn man Bestechungsgelder bekommen sollte, was anscheinend möglich ist, dann muss man mindestens 10 Jahre die Füße ruhig halten, damit das verjährt. Ja, wir reden hier von der FIFA, dem internationalen Fußballverband mit seinem Chef Gianni Infantino. Die FIFA hat nämlich ihre Ethikregularien überarbeitet und die gelten ab jetzt. Und die Ereignisse habe ich jetzt ein bisschen überspitzt zusammengefasst, oder Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion?
Ich würde sagen, das sind genau die 3 Punkte, die einem so ins Auge stechen. Also um es nochmal zusammenzufassen, der Begriff Korruption taucht nicht mehr auf. Ich habe in der 2012er Version nochmal ein bisschen rumgesucht. Das ist die Vorgängerversion. Da findet man zumindest beim Wort Corruption 3 Treffer bei der Stichwortsuche. Dann der 2. Punkt ist, dass es jetzt einen neuen FIFA-Straftatbestand gibt nach FIFA-Regularien. Der heißt das verleumderische Reden. Mhm. Damit wird gemeint, dass man, wenn man unter diesen Ethikkodex fällt, also Mitglied der FIFA ist, sich nicht über die FIFA oder andere Mitglieder verleumderisch äußern soll oder darf, steht aber nicht dabei, was heißt eigentlich verleumderische Rede. Ist schon ein Interview, wo ich kritisiere, dass da sowas nicht richtig läuft, könnte schon verleumderische Rede sein. In jedem Fall steht da die bekannte FIFA-Strafe drauf, die wir kennen. Du hast etwas falsch gemacht, du darfst nichts mehr mit dem Fußball zu tun haben für die nächsten Jahre. Und der 3. Punkt, wenn dann doch mal irgendwie komische Gelder fließen oder wenn da mal ein Spiel manipuliert wurde oder vielleicht ein ganzes Turnier, dann gibt es jetzt auf einmal so eine Verjährungsfrist. Also nach 10 Jahren ist das Ganze nicht mehr in der Welt. Ich weiß nicht, ob da im Hintergrund schon irgendwas läuft, dass da Fälle in Kürze verjähren, aber es ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert, was da drin steht.
Es ist sehr merkwürdig und der FIFA-Chef Infantino, er ist ja eigentlich angetreten und hat gesagt, er macht alles besser als sein Vorgänger, als Sepp Blatter, weg mit Veruntreuung von Geldern, mit Bestechung, alles soll transparenter werden. Wird es irgendwie dadurch nicht jetzt, oder?
Nee, aber er glaubt es, dass es dadurch besser wird. Er hat noch letztes Jahr eine Rede gehalten und gesagt, die FIFA ist jetzt eine Demokratie und wir sind keine Diktatur mehr und wir sind ein zutiefst ehrliche Organisation und sind auch transparent. Ja, in gewissem Sinne ist das transparent, was sie da jetzt machen. Sie stellen nämlich ihren Ethikcode zumindest zum Runterladen auf ihre Seite. Man kann ihn da finden, man kann sich alles durchlesen. Aber was da natürlich drin steht, ist natürlich ein Hohn für all das, was er da vorher gesagt hat.
Warum kommt das gerade jetzt? Was glaubst du, warum wurde das jetzt gerade überarbeitet?
Also das ist ja eine Überarbeitung vom Juni, die jetzt nur in Kraft getreten ist vor 2 Tagen bei der Sitzung des FIFA Councils, also der FIFA-Regierung, wenn man so will, der Rat mit den 25, 30 Mitgliedern, die das entscheiden, unter anderem auch Reinhard Grindel, der da drin sitzt für den DFB. Die haben sich vor der WM in Moskau getroffen, haben unter anderem die übernächste WM 2026 vergeben und dabei war eben auch das Thema, wir müssen unseren Ethikcode überarbeiten und die FIFA selbst begründet es so, dass sie sagen, es habe von der neuen Ethikkommission, die hat Gianni Infantino ja die alten, die, so ist die Vermutung, ihm zu unbequem wurden, auch direkt abgeräumt. Von der neuen Ethikkommission wurden einige Vorschläge gemacht, dass man da etwas effizienter gestalten kann, dass man einige Dinge ändern muss und der wäre man jetzt einfach gefolgt und das wäre jetzt die Folge davon.
Die Ethikkommission, die hat man deshalb auch eingerichtet, weil eben so viel falsch gelaufen ist damals unter Blatter. Gibt es denn eigentlich schon Reaktionen auf all das jetzt?
Es gibt noch relativ wenig Reaktionen, weil das Ganze so ein bisschen still, klamm und heimlich passiert ist. Man wusste zwar, dass der Ethikcode überarbeitet wird. Damit hat die FIFA es sie auch umgegangen, aber da war immer nur zu lesen, das, was ich gerade gesagt habe. Es geht um effizienter machen und so weiter. Und dann sollte die jetzt im August veröffentlicht werden, beziehungsweise in Kraft gesetzt werden. Und jetzt findet man auf der FIFA-Seite ohne Ankündigung, ohne Pressemitteilung, ohne irgendwas, gibt es einfach unter den Downloads jetzt den neuen Ethikcode als PDF zum Anschauen. Und ein FIFA-Journalist, Rob Harris, der relativ viel mit der FIFA macht, der arbeitet für AP, der hat das gefunden, hat sich da durchgearbeitet. Und das haben noch nicht so viele gelesen. Also es gibt ganz, ganz wenig Reaktionen bis jetzt. Eine Prominente oder eine Bekannte ist Alexandra Vragi. die ist eine Antikorruptionsexpertin und die hat selber mal vor ein paar Jahren für die FIFA gearbeitet in der Governance-Kommission, ist dann da auch wieder weggegangen. Sie hatte anscheinend andere Ansprüche an das Thema Transparenz und Governance als die FIFA selbst und sie hat genau das gesagt, was jetzt einfach klar ist. Die FIFA möchte Kritik verhindern. Das ist der nächste Dammbruch sozusagen, um alles abzuräumen. Und ich glaube, das ist auch das Fazit, was man ziehen muss. Also die FIFA hat aus dieser großen Korruptionsaffäre vor allem eins gelernt, so scheint es, wie sie sich noch besser abschotten können, wie sie sich noch besser in ihrem Zirkel bewegen können, aber nicht einen Neuanfang zu starten.
Die FIFA hat neue Ethikrichtlinien verabschiedet, fast heimlich auf der Homepage. Und diese Richtlinien sind äußerst merkwürdig. Matthias Friebe war das aus der Deutschlandfunk Sportredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Angenommen, Angela Merkel gefällt den Studiengang in Deutschland nicht und würde ihn dann verbieten. Abgesehen davon, dass es nicht so einfach geht, dann könnten wir aber sagen, hätten wir ungarische Verhältnisse. Denn die Regierung um Premier Viktor Orban hat anscheinend Pläne, das Studienfach Gender Studies in Ungarn zu verbieten. Momentan gibt es in Ungarn 2 Hochschulen, die diesen Studiengang Geschlechterforschung anbieten. In Deutschland sind es 4. Wir wollen wissen, welches Problem hat bitteschön die Regierung mit diesem Studienfach? Sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Wien, mit Sirjan Govedarica. Grüß dich.
Hi, guten Tag.
Was stört denn die Regierung in Ungarn an diesem Studienfach?
Offiziell heißt es, dass das Studium der Genderforschung Absolventen produziere, die keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Also im Prinzip das Argument, braucht kein Mensch, kann weg. Schaut man sich aber an, wer in Ungarn die Regierung stellt, kann man auch auf andere Beweggründe kommen. Die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban ist eine rechtskonservative Partei. Und die Genderforschung geht ja davon aus, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, dass es in Wahrheit soziale Normen in unseren Gesellschaften sind, die darüber bestimmen, was männlich und was weiblich ist. Und das widerspricht eben diesem konservativen Weltbild, wonach die traditionelle Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern quasi von der Natur vorgegeben ist und, wenn man so will, von Gott gewollt ist.
Momentan sind Sommerferien auch an den Unis in Ungarn. Letzte Woche gab es den Brief der Regierung an die Hochschulen. Die hatten dann nur 24 Stunden Zeit zu antworten. Wie haben sie reagiert?
Ja, man könnte tatsächlich meinen, dass es jetzt Kritik hagelt, dass es Demonstrationen gibt oder ähnliches. Das ist aber nicht so. Das hängt sicherlich mit den Sommerferien zusammen, wie du gesagt hast. Es gibt insgesamt 2 Unis, die das Studienfach anbieten, eine staatliche und eine private. Die staatliche Uni hat sich geäußert, sie hat aber 2 Tage dafür gebraucht und sie findet das natürlich nicht gut. Die Kritik klingt aber sehr zaghaft. Es hieß, also man sei bereit, eine Debatte darüber zu führen, aber so über Nacht abschaffen, das gehe nun wirklich nicht. Und für mich klingt das so ein bisschen, als wolle man sich da mit dem mächtigen Ministerium nicht anlegen, das auf der Kohle sitzt. Von der privaten Uni haben wir gar keine Äußerung. Das ist interessant, weil es sich dabei um die CEU, also die Central European University, handelt, die von der ungarischen Regierung immer wieder unter Druck gesetzt wird, weil sie vom US-Milliardär George Soros finanziert wird. Und er ist für die ungarische Regierung so etwas wie der Staatsfeind Nummer 1.
Wie schnell könnte denn der Studiengang überhaupt abgeschafft werden? Ist es mit der Ministerialverfügung überhaupt so einfach?
Ja, das ist alles noch nicht so ganz klar. Es sind ja jetzt schon Leute für das kommende akademische Jahr, das beginnt in Ungarn im September, zugelassen. Also die Bewerbungsverfahren sind abgeschlossen. Und ob das jetzt schon für diese Menschen gilt und sie gar nicht anfangen dürfen zu studieren, ob sie die Letzten sein sollen, die das Fach belegen können, das wissen wir noch nicht. Es gibt außerdem viele in Ungarn, die bezweifeln, ob das überhaupt verfassungskonform ist, dieses Vorhaben. Denn auch die ungarische Verfassung garantiert die Freiheit von Bildung und Forschung, so steht es da drin. Noch hat niemand geklagt, aber man kann möglicherweise annehmen, dass da die letzte Messe noch nicht gelesen ist.
Lass uns nochmal bei diesem Punkt bleiben, dass die Regierung ja sagt, dieses Studienfach muss weg, weil es keine Jobs gibt, weil die Menschen, die das studieren, keine Aussicht auf Arbeit haben. Stimmt das denn?
Das ist ein ziemlich wackeliges Argument, muss man sagen. Also die staatliche Uni bietet das Fach erst seit 2017 an. Da gibt es noch gar keine Absolventen und da kann man logischerweise auch nicht zu ihren tatsächlichen Erfolgen oder Misserfolgen auf dem Arbeitsmarkt sagen. An der privaten Uni gibt es den Studiengang schon lange und die Gründerin des Studiengangs hat bei Facebook geschrieben, dass die Absolventen fast alle gute Jobs gefunden haben, teilweise auch in der öffentlichen Verwaltung. Also es kann nicht so richtig die Rede davon sein, dass niemand Absolventen der Genderforschung einstellen will. Im Übrigen reden wir insgesamt über 40 Menschen, die das an beiden Unis gleichzeitig studieren können.
Hat es so einen Vorfall denn eigentlich schon bei anderen Studiengängen gegeben dort in Ungarn?
Nein, das ist eine Premiere. Im Post postkommunistischen Ungarn. Es hat in den 50er Jahren wohl einen Versuch gegeben, Soziologie zu verbieten. Das hat auch nicht geklappt. Und deshalb schauen die Ungarn ja jetzt auch mit Sorge auf dieses Vorhaben, weil sie so eine Art Kulturkampf befürchten. Ministerpräsident Viktor Orban betont ja immer wieder, dass eine Demokratie, wie er sie sich vorstellt, eine illiberale Demokratie ist. Und illiberal und Freiheit der Forschung, das verträgt sich nicht so besonders gut.
Die ungarische Regierung will den Studiengang Gender Studies in Ungarn verbieten. Angeblich gibt es laut Regierung keine Jobs, in denen diese Ausbildung gebraucht wird. Informationen waren das von unserem Korrespondenten aus Wien, von Serjan Govedarica.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über die Milch. Die ist im Supermarkt ja meistens ziemlich billig. Und das liegt auch daran, dass Kühe heute einfach sehr, sehr viel Milch geben. Manche Kühe schaffen über 10.000 Liter im Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Die Tiere werden hochgezüchtet, dass sie immer größer, immer schwerer werden und eben immer mehr Milch geben. Das ist natürlich nicht gut für die Kuh und auch nicht gesund. Und deshalb werden sie immer häufiger auch anfälliger für Krankheiten. Es gibt jetzt eine Initiative aus der Schweiz von Landwirten und anderen Milchwirtschaftsexperten, die möchten das gerne ändern. Die wollen, dass die Schweizer Kuh wieder kleiner wird. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döppelt hat sich das Ganze für uns mal angeschaut und auch überlegt, ob das auch für deutsche Bauern und damit für unsere Milch funktionieren könnte.
Die Kühe von Andreas Melchor grasen da, wo andere Urlaub machen.
Ich bin auf 1000 Meter. Im Moment sind die Kühe alle noch viel höher, über 2000.
In Graubünden im Südosten der Schweiz hat der Biobauer seine Kühe gerade hoch oben auf der Alm. Kuh-Idylle wie aus einer Käsewerbung. Seine Kühe sind relativ klein, eine neuseeländische Rasse.
Die etwas weniger Milch geben, aber sehr robust sind und wissen, wo das Gras wächst.
Die meisten Milchbauern in der Schweiz und auch in Deutschland setzen dagegen auf große Hochleistungsrassen wie das Holsteinrind. Denn große Kühe geben auch große Mengen Milch. Gerade auf der Weide haben die großen Tiere aber auch Nachteile, sagt Andreas Melchior.
Die großen Kühe müssen natürlich mehr Milch geben. Das heißt, sie haben große Euter, sie sind etwas behindert rein anatomisch im Laufen. Und das Zweite ist vom Fressen her, die müssten eigentlich so viel Gras fressen, so viel kriegen sie mit dem Abfressen auf der Weide gar nicht rein, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen.
Die Turbokühe brauchen also mehr zusätzliches Futter, vor allem teures Kraftfutter. Und sie seien häufiger krank, weil die großen Futtermengen der Leber schaden können. Am Ende gibt die große Kuh also mehr Milch, kostet den Bauern aber auch mehr Geld.
Der Aufwand besteht in Stallplätzen, in Futterkosten, in Tierarztkosten, in Managementkosten.
Andreas Melcher und andere Schweizer Bauern setzen sich deshalb mit ihrer Initiative dafür ein, dass die Schweizer Kühe wieder kleiner und gesünder werden durch entsprechende Züchtung.
Wenn man nun meint, dass also alle Tiere, die hohe Leistungen bringen, irgendwann erkranken, das würde ich nicht so unterschreiben.
Das ist Martina Henning, Agrarwissenschaftlerin und Kuhexpertin beim Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit.
Das muss nicht so sein, das hat auch sehr viel mit der Tierbetreuung und der Ausgewogenheit des Futters zu tun.
Auch große Rinderrassen, die viel Milch geben, lassen sich in modernen Ställen und auf Weideflächen in Deutschland gut halten, sagt Martina Henning. Kleinere Kühe könnten am Ende sogar schlechter für die Umwelt sein. Denn wenn ein Bauer mit kleinen Kühen die gleiche Menge Milch wie mit großen produzieren will, braucht er mehr Kühe. Und die furzen und rülpsen dann zusammen auch mehr.
Wir haben mehr Tiere, die auch CO2 oder Methan produzieren und dann zusätzlich unsere Umwelt ein bisschen belasten. Also da muss man immer genau überlegen, welche Kuh ist eigentlich die ökologischere. Und das kann unter Umständen auch die gesunde Hochleistungskuh sein.
Es gibt in Deutschland aber natürlich auch Milchbauern, die nicht nur auf Hochleistung setzen. Matthias Kaffill zum Beispiel, Landwirt am Niederrhein. Seine Rasse heißt
Oberbayerisches Alpenfleckvieh.
Und sieht ein bisschen aus wie...
So wie die Milka-Kuh. So wie die Milka-Kuh. Die hat ja auch so einen weißen Kopf, aber die ist ja nicht lila, sondern braun.
Seine Kühe sind auch relativ groß, geben aber pro Tier und Jahr 2.000 oder 3.000 Liter weniger Milch als die Turborassen. Dafür sind sie aber auch nicht ganz so anspruchsvoll in der Haltung und es ist mehr Fleisch dran. Ein sogenanntes Doppelnutzungsrind für Milch und Fleisch.
Für mich heißt das, ich kriege das Fleisch umsonst mit dabei. Das Tier ist stabiler, leichter zu füttern und praktikabler für den Landwirt. Mir verzeiht mir auch schon mal ein Fehler.
Es kommt also bei der Kuh am Ende nicht unbedingt auf die Größe an, sondern vor allem auf eine gute, artgerechte Haltung, wo die Kuh auch mal nach draußen auf die Weide gehen kann, möglichst gesund bleibt und wo für den Bauern natürlich auch noch ein paar Liter Milch rausspringen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.